Hey Leute und willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast rund um die Welt der Sprache und der Macht der Rhetorik. Willkommen zurück bei Rhetorisch wertvoll. Wie immer mit mir, eure Hyperbel in Person, der lieben Phil.
Mir, der Ikone der rhetorischen Fragen, Melinda.
Und natürlich mit mir, eurer Königin der Metaphern, Kelly.
Die an dieser Stelle schon wieder unnötig laut ist. Was? Ehrlich, das nervt. Ich entschuldige mich für meine Kollegin, liebe Zuhörer und Zuhörer.
Eine Kollegin, draußen, die übrigens heute mal wieder als einzige pünktlich im Studio war.
Und es trotzdem nicht geschafft hat, sich vernünftig auf unser heutiges Thema vorzubereiten.
Ja, danke.
Wir entführen euch heute nämlich in die Welt der Giraffen und der Löwensprache und mir scheint, die liebe Kelly brüllt mal wieder viel zu laut.
Was soll das denn jetzt bitte heißen? Ich bringe wenigstens Schwung in diesen Podcast.
Ganz, willst du damit sagen, wir wären zu langweilig, nur weil wir uns im Gegensatz zu dir an unser Skript halten?
Vielleicht wäre unser Skript ja auch nicht so langweilig, wenn du nicht wie ein scheiß Diktator alles vorschreiben würdest. Du bist manchmal sowas von egoistisch.
Ganz ehrlich, ohne mich wäre dieser Podcast doch ein Witz.
Leute, besser Inhalt als nur leere Phrasen. Du, Königin der Metaphern, dass ich nicht lache.
Was?
Genau.
Hallo.
Okay, warte. Was ist hier jetzt gerade passiert?
Hier sind gerade im Vorfeld entstandene Emotionen in Form gewaltsamer Rhetorik eskaliert.
Also, weil wir uns angeschrien haben, waren wir rhetorisch gewaltsam.
Nicht nur. Also, gewaltsame Rhetorik meint nämlich verletzendes Sprechen oder Situationen, die uns eben Sprache als gewaltförmig erfahren lassen, wie die Situation, die wir eben gerade hatten.
Also, nicht nur das Anschreien, sondern auch die Beleidigungen, die ihr mir in den Kopf geworfen habt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen es nicht mal wirklich Beleidigungen sein, oder?
Genau, also ja. Gewalt in der Kommunikation meint nämlich auch, den Gegenüber mit dem Gesagten zu verletzen. Etwas Gesagtes gilt auch als gewaltförmig, wenn zum Beispiel, wenn es die Beziehung verschlechtert oder auch der Gebrauch von Übertreibungen.
Wie ist das jetzt gemeint?
Wenn man zwei negative Gefühle sehr übertrieben darstellt. Was würdet ihr zum Beispiel sagen, wenn euch etwas stört?
Es hat mich gestört, oder nicht?
Das wäre die gewaltfreie Art. Doch die gewaltsame Art, welche dann meistens ängstliche oder wütende Menschen verwenden, wäre: Ich bin empört und mir dreht sich der Magen beim Anblick dieser enormen Rücksichtslosigkeit um.
Okay, dann ist wohl jemand richtig wütend.
Das ist richtig. Nur geht es der Person dabei nicht wirklich darum, seine Gefühle zu zeigen, sondern eher darum, den anderen zu verletzen.
Also will er dem Gegenüber nur ein schlechtes Gewissen machen?
So ziemlich. Oder wenn jemand unendlich oft etwas wiederholt, zählt es auch als gewaltsam. Zumindest, wenn es eine Beschwerde oder ein Vorwurf ist.
Ja, okay, das gibt irgendwie Sinn. Damit versucht man schließlich, seinem Gegenüber irgendwo zu stigmatisieren.
Wie ist das mit Brüllen bzw. Schreien?
Laut reden gilt zum Beispiel nicht als gewaltsam.
Ah, sehr interessant.
Man soll sich allerdings nicht anschreien lassen. Also man sollte einen gemeinsamen Pegel finden.
Und bevor man dann anfängt zu brüllen und schreien, sollte man besser gar nichts sagen? Oder wie ist das gemeint?
Naja, schweigen oder ignorieren wäre dann wiederum gewaltsam.
Warum ist denn Schweigen gewaltsam?
Das nennt sich stille Gewalt und es gibt dem Gegenüber einfach das Gefühl, dass er oder sie neben der Rolle ist.
Ja, okay, wer hasst es nicht, ignoriert zu werden, ganz ehrlich.
Das stimmt. Ah ja, wenn das Verhalten oder die Sprache Angst, Scham oder Schuld bei jemandem auslöst, gilt es auch als gewaltvolle Kommunikation.
Was können wir denn dafür, wie sich der Gegenüber fühlt? Also wie soll ich dann meine Gefühle ausdrücken?
Also du darfst Gefühle fühlen und empfinden, Also du kannst fühlen, was du willst, dir werden keine Gefühle abgesprochen, doch der sprachliche Umgang miteinander sollte einfach respektvoll sein und genau, halt nicht angreifen, wie du schon sagtest.
Okay, ich verstehe.
Man sollte einfach nicht die Grenze des Respekts überschreiten, um gewaltfrei kommunizieren zu können.
Klingt alles schon recht logisch, aber wenn man es genau nimmt, kommuniziert ja eigentlich wirklich niemand gewaltfrei, oder? Beziehungsweise zumindest sehr, sehr selten. Wenn man es mal so rückblickend betrachtet, eigentlich fast nie.
Ja, das liegt nämlich daran, dass Gewalt in Kommunikation oft unerkannt ist und teilweise sogar sozial akzeptiert wird.
Also das liegt doch bestimmt auch daran, dass viele auch nicht wissen, was eigentlich gewaltvoll ist. Man geht bestimmt davon aus, dass Schreien und Beleidigen dazugehört. Und das war's.
Ja, apropos Beleidigung, ich habe ein paar dokumentierte kommunikative Fälle für euch, in denen sich die Kommunikatoren für ihre Äußerungen sogar schon rechtlich zu verantworten hatten, für das, was sie gesagt haben.
Wer weiß, wie oft ich mich schon hätte verantworten müssen für das, was ich gesagt habe, wenn mich jemand gehört hätte.
Also, du hättest dich auf jeden Fall verantworten müssen, wenn du zum Beispiel einen Rechtsanwalt als sogenannten Rechtsanwalt bezeichnet
wie
hast.
Wie bitte?
Ja, oder wenn du jemanden als alter Nazi oder Jungfaschist bezeichnet hast.
Ja, okay, also das kann ich schon verstehen.
jemand musste sich auch schon verantworten, weil er einen verkehrswidrigen Autofahrer als Schwein bezeichnet hat. Das heißt, selbst wenn jemand Scheiße gebaut hat, hast du nicht das Recht, ihn oder sie zu beleidigen.
Ja, eigentlich vollkommen verständlich.
Und zur Gewalt gehört aber auch das Tippen an die Stirn oder das demonstrative Verwenden von Anführungszeichen zur Herabsetzung der Tätigkeit eines anderen.
Das heißt, mit nonverbaler Kommunikation kann man selbst, ohne etwas zu sagen, gewaltsam kommunizieren und dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, was wäre, wenn man wirklich starke Beleidigungen verwendet?
Woher weiß man denn jetzt, wann ein Wort wirklich gewaltsam ist?
Also es heißt, dass Wörter erst als gewalttätig zugeordnet werden können, wenn sie schon semantisch markiert sind und es ein deontisches Bedeutungsmerkmal aufweist.
Ah, okay.
Hättet ihr da ein Beispiel für?
Jude und Judensau zum Beispiel, oder nicht? Also Jude ist ja die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und Judensau hat schon deontische Bedeutungsmerkmale, da Sau den Umgang mit schmutzigen Haustieren oder ja auch der Schlachtung veranschaulicht.
Genau, ja.
Wenn man mal drüber nachdenkt, sind solche Beleidigungen schon ziemlich traurig.
Also die meisten verwenden Beleidigungen ja wahrscheinlich, weil sie selber weder über das Wort so richtig nachgedacht haben, noch wie sich die angesprochene Person dabei fühlen könnte. Vor allem die ethnischen Kampfwörter wie das N-Wort oder das Z-Wort oder Aselan sind ja nicht grundlos als abwertend identifiziert und werden auch abgelehnt.
Diese Worte haben ja eine viel tiefgründigere Bedeutung, als manche wissen.
Ja, und dann gibt es noch allgemeingebräuchliche Schimpfwörter ohne einen spezifischen Gruppenregister, die in jeder Sprache ein Auslöser für konfliktiöse Gewalthandlungen gelten, wie zum Beispiel Arschloch oder Bastard.
Ja, ganz ehrlich, wer würde da nicht sauer werden, wenn man so genannt wird? Das ist vollkommen verständlich, dass das als gewaltsam gilt.
Absolut. Und das, was wir jetzt alles besprochen haben, gilt alles zur gewaltsamen Kommunikation. Und manchen Menschen hilft es aber auch.
Helfen?
Ja, helfen? Das klingt komisch, aber die menschliche Sprache ist wie ein Code, mit dessen Hilfe Aggressionsabfuhr folgen kann.
Ach so, sozusagen als Mittel, um Aggression umzulenken oder abzuschwächen.
Ja, oder vielleicht auch sogar ganz aufzulösen. Also die Sprache selbst ist ja nicht der lebensweltliche Ort der Gewalt. Es ist ja nur ein Instrument, das den Benutzern einfach gewalthaltige Ausdrücke zum Gebrauch anbietet und für aggressive Zwecke genutzt werden kann. Aber das geht jetzt auch viel zu weit ins Philosophische.
Ja, okay, ins Philosophische wollen wir jetzt nicht unbedingt abschweifen, aber wir wissen jetzt immerhin, worauf man so achten soll, damit ein Gespräch nicht zu gewaltsam aufgefasst wird. Aber was bedeutet denn jetzt am Umkehrschluss gewaltfreie Kommunikation?
Genau, an dieser Stelle würde ich dann übernehmen. Wir wissen ja jetzt, also wie es in unserem Intro erstens nicht hätte laufen sollen und zweitens, wodurch sich gewaltvolle Kommunikation äußert. Also ich gebe auch zu, ich finde es extrem spannend, welche Nuancen schon ausreichen, um eine Konversation ins Kippen zu bringen.
Ja, total. Die Frage ist jetzt allerdings, was tun, um dieses Kippen zu verhindern?
Vor allem passiert das auch super schnell, was es umso gefährlicher macht.
Absolut. Aber wir sind ja hier bei Rhetorisch wertvoll und deswegen habe ich für euch die Theorie der gewaltfreien Kommunikation von Dr. Marshall B. Rosenberg vorbereitet.
Mhm. Ja, dann leg mal los.
Also Rosenberg war ein US-Psychologe und Mediator, der das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, also der GFK, entwickelte. Rosenberg verstand die gewaltfreie Kommunikation als eine Methode zur Verbesserung des menschlichen Miteinanders. Gelungene Kommunikation und dauerhaft friedliche Beziehungen gelingen nur bei einem echten empathischen Kontakt. Also er war davon überzeugt, dass die Art und Weise unseres Sprechens eine entscheidende Rolle bei unseren Fähigkeiten spielt, einfühlsam zu bleiben.
Okay, also Empathie und Einfühlsamkeit sind demnach also der Schlüssel zu einer gewaltfreien Kommunikation.
Ja, vor allem aber, wie wir kommunizieren und dabei den Extraschritt gehen. Seine Ziele waren mit seinem Konzept vor allem erstens die Auflösung unseres alten Musters von Verteidigung, Rückzug und Angriff, dann die Reduzierung von Widerstand, Abwehr und gewalttätigen Reaktionen, drittens, und hier beginnt der Empathieteil, Förderung der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Einfühlung, viertens, die Lenkung der Aufmerksamkeit in eine Richtung, in der die Wahrscheinlichkeit steigt, das zu bekommen, wonach wir suchen. Und zum Schluss, für mich das wichtigste Ziel eigentlich, die Entdeckung des Potenzials unseres Einfühlungsvermögens durch die Klärung von Beobachtungen, Gefühlen und Bedürfnissen, statt Diagnose und Verurteilung. Also ihr merkt schon, da steckt schon ein bisschen mehr hinter, als nur den anderen ausreden zu lassen.
Es ging auf jeden Fall nach, wie beschreibe ich es, ohne es schlecht zu reden. Es klingt sehr psychologisch.
Ach, das auf jeden Fall. Aber hast du bemerkt, du hast das Konzept jetzt gerade direkt angewandt, oder Kelly?
Naja, fast. Also bevor wir jetzt groß in die Theorie einsteigen, noch ein Fact, den ich persönlich sehr süß finde. Wisst ihr eigentlich, was das ländliche Säugetier mit dem größten Herz ist?
Kein Plan.
Was hat das denn jetzt mit gewaltfreier Kommunikation zu tun?
Ja, abwarten. Es ist die Giraffe. Und weil die Giraffe so ein großes Herz hat, wird die GFK nach Rosenberg auch Giraffensprache genannt.
Also eine absolute Angelegenheit.
Das ist schon ziemlich cute.
Was meint ihr denn, was das Pendant zur Giraffensprache, also der GFK, ist?
Keine Ahnung.
Es ist die Wolfssprache.
Ja, okay, ja. Das ist schon.
So wie wir uns hier vorhin wie Wölfe zerfleischt haben.
Genau. Schauen wir uns doch jetzt nochmal genauer den Prozess dieser Eskalation an. Erstmal nur theoretisch begründet. Der größte Fehler in einer Konfliktsituation ist häufig, dass die VerhandlungspartnerInnen in ihrer Kommunikation die Aufmerksamkeit darauf richten, was andere falsch machen bzw. was nicht korrekt an ihnen ist. Ausgangspunkt dieser Verhaltensweise ist häufig eine negative Bewertung der anderen Person oder ihres entsprechenden Verhaltens. Viele sehen den Grund für ihre aufkommenden Gefühle daher in den Handlungen der anderen, woraus im ungünstigsten Fall Ärger, Frustration oder auch Hilflosigkeit entstehen, welche dann oftmals reflexartig mit Vorwürfen, Kritik, Drohungen oder etc. abgewehrt werden. Die üblichen Reaktionen der anderen sind wiederum Rechtfertigung, Gegenangriff und Rückzug. Dadurch entsteht eine Art negative Spirale, welche Konflikte bedingt und öfters auch einen Verhandlungsabbruch zur Folge hat.
Siehe uns zu Beginn der Folge.
Okay, jetzt wissen wir zum Glück, dass es bei uns alle so ein bisschen gesteckt war. Also wir haben es ja mit Absicht eskalieren lassen.
Ja, und by the way, nächstes Mal bin ich nicht der Buhmann.
Geht klar. Aber so wie ich die Theorie bis jetzt verstanden habe, gehören wir also alle zu den eskalierenden Faktoren, nicht nur eine Person, weil wir uns durch die Bank weg empathielos verhalten haben.
Stimmt, vor allem war es ja auch beabsichtigt. Ich verstehe langsam, was du eben gemeint hast, dass doch ein bisschen mehr als Empathie dazugehört. Ich schätze, man braucht auch irgendwie ein verbessertes Verständnis auf beiden Seiten.
Absolut. Rosenberg geht sogar noch weiter. Er möchte Bedürfnisse, Absichten und Motive in seinem Ansatz transparent werden lassen. Also, sodass es eine Abwehrreaktion oder gar einen Aufbau von Aggression vermeiden kann.
Ich meine, bei meinen Recherchen gelesen zu haben, dass es bei Rosenberg sogar 4 Schritte der gewaltsamen Kommunikation gibt. Wäre das dann der 4.?
Ja, es heißt aber gewaltfreie Kommunikation. Ja. Der erste Schritt besteht darin, eine neutrale Beobachtung zu äußern. Also zunächst einmal bewusst wahrzunehmen, um zu observieren, was gerade eigentlich passiert. Dann sollte man im zweiten Schritt seinen Gefühlen bezüglich dieser Aussage Ausdruck verleihen und mitteilen. Im dritten Schritt artikuliert man sein Bedürfnis hinsichtlich seiner Gefühle. Und dann im vierten Schritt sein Gegenüber in einer klaren und konkreten Frageformulierung gegebenenfalls um eine Anpassung des Verhaltens zu bitten. Okay, das war jetzt vielleicht wieder etwas schnell und nicht allzu eingänglich, aber wir haben das Beispiel ja noch vom Anfang, in dem ich ein bisschen zu euphorisch in den Podcast eingestiegen bin.
Ja, genau. Lass uns das mal darauf runterbrechen.
Okay, Phil, erinnerst du dich noch daran, was du eben als erstes zu mir gesagt hast?
Ich glaube, ich habe dir sowas in der Art vorgeworfen, dass du unnötig laut bist und dass das extrem nervt oder dass das mich extrem nervt. Irgendwie sowas war es.
Außerdem hast du dich für mein Verhalten bei den HörerInnen entschuldigt, wodurch ich das Gefühl bekommen habe, bevormundet zu werden.
Okay, stattdessen hätte Phil lieber was sagen sollen?
Ja, zum Beispiel Folgendes. Wenn du mit deiner Stimme lauter wirst, das ist die neutrale Beobachtung, fühle ich mich unwohl oder ängstlich. Das ist dann der Ausdruck der eigenen Gefühle.
Okay, soweit klar. Und demnach hätte ich dann nach Rosenberg im dritten Schritt meine Gefühle zum Ausdruck bringen müssen. Sowas wie, ich habe aber das Bedürfnis, mich verstanden oder sicher zu fühlen und dass hier in unserem Safe Space niemand verletzt wird oder niemand handgreiflich wird. Sowas in der Art?
Ja, wow, okay. Ich wusste nicht, dass ich so angsteinflößend bin. Aber gut, so in etwa. Zum Schluss musst du noch eine klare, positiv formulierte Bitte äußern.
Zum Beispiel, darf ich dich darauf hinweisen, leiser zu sprechen, wenn du wieder lauter wirst?
Ja, perfekt.
Ja, okay, was mir da jetzt sofort auffällt, wenn wir das so sagen, klingt das alles sehr nachgedacht, super reflektiert und ist damit das komplette Gegenteil von dem, was vorhin bei uns abging. Das war ja doch alles sehr impulsiv.
Und vor allem, es gibt hier keinen Schuldvorwurf, der weitere Aggressionen wie vorhin provozieren kann, sondern einfach keine Beurteilung meines Verhaltens. Es wurde auf negativ ladende Wörter verzichtet, die die Situation zusätzlich hätten anheizen können.
Ja, das stimmt. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Ich hatte gerade die Überlegung, dass ich diese Strategie letzte Woche bei einem Gespräch mit meinem Chef hätte gebrauchen können. Also ich hatte vergessen, eine Kundenkartei richtig abzuspeichern, die dann weg war. Und er war halt schon ziemlich angepisst, um nicht zu sagen, er ist auch lauter geworden. Aber ich frage mich halt gerade, es ist ja schon sehr weichgespült und Rosenberg war ja auch Psychologe und Mediator. Kann man sowas mit seinem Chef machen? Hat für mich irgendwie das Gefühl von, okay, wir sitzen jetzt im Stuhlkreis und fassen uns an den Händen.
Ja, da hast du recht. Also in der Theorie klingt das ja jetzt alles schön und gut, aber in der Praxis, also wie du jetzt gerade schon erklärt hast, im Arbeitsalltag kann ich mich ja auch nicht einfach vor meinem Chef stellen und einfach frei meine Gefühle und Bedürfnisse äußern, ohne mich selbst lächerlich zu machen. Oder was meint ihr?
Ja, ich fürchte, damit hast du leider genau den Finger in die große Wunde der gewaltfreien Rhetorik gelegt. Mel hat ja vorhin nicht umsonst die gewaltsame Rhetorik als Schutzsprache bezeichnet und sobald man diese ablegt, wird man natürlich durch seine Selbstoffenbarung irgendwo verletzlich dem gegenüber. Und somit funktioniert die Giraffensprache nach Rosenberg nur dann, wenn auch wirklich alle Beteiligten bereit sind, offen und vor allem auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren.
Also mit Kollegen möglich, aber mit Chefs eher kompliziert, oder nicht?
Genau. Sobald ein zu großes Machtgefälle zwischen den Beteiligten herrscht oder auch die Bereitschaft zur Selbstoffenbarung nur einseitig vorhanden ist, dann scheitert Rosenbergs Konzept leider an der, menschlichen, zwischenmenschlichen Schutzebene.
Aber mal ganz ehrlich, ne? Wenn ich mir manche meiner Kollegen so angucke, den möchte ich mich in Konfliktsituationen jetzt auch nicht unbedingt offenbaren, obwohl wir hierarchisch auf einer Stufe stehen. Ich wüsste nicht einmal, wie genau oder wie ich beginnen sollte.
Ja, das kommt auch noch dazu. Die gewaltfreie Rhetorik benötigt ein wirklich sehr, sehr großes Maß an Selbsteinschätzung und eigentlich auch ja Selbstklarheit, also was genau man eigentlich fühlt und vor allem auch warum. Und dabei darf man sich nicht von Urteilen oder Interpretationen selbst beeinflussen, wobei man das ohne Übung eigentlich kaum verhindern kann.
Man darf sich also nicht selbst belügen, was die eigenen Emotionen angeht, oder?
Genau das. Allerdings ist es leider auch eigentlich gar nicht so einfach, seine eigenen Gefühle wirklich neutral zu reflektieren. Ich weiß nicht, neutral, authentisch könnte man auch hier sagen. Also sich wirklich die Gefühle in der Grundessenz einzugestehen und da sich beim Selbsthinterfragen nicht zu sehr selbst zu beeinflussen.
Also für mich klingt das ja schon fast therapeutisch wertvoll, seine eigenen Gefühle hinterfragen und authentisch äußern. Naja, wie findet sowas denn dann überhaupt im Alltag Anwendung?
Am besten eigentlich, indem man in der täglichen Kommunikation vor allem sein Wie hinterfragt. Also überlegt, habe ich da gerade wirklich nur eine Beobachtung mitgeteilt oder vielleicht doch schon irgendwie einen Vorwurf oder im schlimmsten Fall sogar eine Beurteilung meiner selbst oder meines Gegenübers? Im Alltag kann es aber übrigens hilfreich sein, sich den Schritt der Selbstoffenbarung der eigenen Gefühle und auch der daraus hervorgehenden Bedürfnisse zwar zu unterziehen, also den für sich selbst zu vollziehen und dann je nach Gesprächssituation nur die daraus hervorgehenden Konsequenzen, also den vierten Schritt, die Bitte klar und, das ist wichtig, vor allem neutral zu formulieren, weil so erreicht man bestenfalls eine Veränderung in der Gesprächsdynamik durch diese Formulierung, ohne eventuell zu viel der unangemessenen Selbstoffenbarung, also zu viel seiner eigenen Emotionen freizugeben, wenn es gerade nicht unbedingt angebracht wäre.
Also beobachten statt werten, bitten statt fordern, also deutlich, aber neutral.
Bestenfalls genau das. Und da kommt man leider nicht drum herum, um dieses Vorgehen zu verinnerlichen, heißt es wirklich üben, üben, üben. Anders funktioniert das nicht.
Okay, ist ja alles ganz interessant, was wir hier besprochen haben und so, aber könnt ihr euch vorstellen, das auch im Alltag anzuwenden?
Also, ja, ich kann mir das, glaube ich, schon vorstellen im privaten Rahmen irgendwie. Also, da denke ich zum Beispiel an so Diskussionen mit meinem Freund, wenn ich dann noch cool genug bin, um darüber nachzudenken, was hier gerade passiert. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, da dann ein bisschen ja, reflektiert an die Sache ranzugehen und tatsächlich mit Hilfe der GfK ja so einen Streit zu verhindern und letztendlich auch eine Eskalation des Streits dann zu verhindern.
Ja, also ich kann es mir richtig schwer vorstellen, was aber auch daran liegt, dass ich in eskalativen Situationen immer richtig überfordert bin und dann wie so ein Kaninchen vor der Schlange eigentlich gar nichts mehr mache. Ich fürchte, ich könnte das erst reflektieren, wenn ich dann abends unter der Dusche stehe und dann fällt mir ein, was da eigentlich gerade alles abgegangen ist und wie man darauf hätte reagieren müssen. Aber das wirklich im Alltag anwenden, ich fürchte, das ist nichts für mich. Ja, aber wer weiß, auch wenn es uns jetzt im Alltag eher nicht so hilfreich erscheint, vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuschauer da draußen, der da was mitnehmen konnte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Vielleicht schafft ihr es ja, das Ganze in eurem Alltag anzuwenden. Wie ihr gehört habt, wir sind uns da noch unsicher. Wir freuen uns aber, dass ihr eingeschaltet habt und hoffen, bis nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann.